Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Mein heutiger Gast, was soll ich erzählen? Sie ist Vorsitzende des Vereins Psychiatrie in Bewegung. Sie ist Initiatorin der Kampagne für Kinder Psychiatrie erfahrener Eltern. Sie ist Regisseurin, sie ist Produzentin und im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht, Vorurteile abzubauen und für mehr Verständnis zu sorgen. Ich freue mich riesig auf Andrea Rothenburg. Hallo, Andrea.
Hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Andrea, du machst eine ganze Masse, auch ganz wichtige Dinge, aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, stell dich doch einmal vor, wer ist Andrea Rothenburg?
Ja, wer ist Andrea Rothenburg? Ich würde sagen, erstmal eine sehr engagierte Person in dem Bereich rund um psychische Erkrankungen. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen zum Glück heutzutage und ich bin eine von denen, die mit vielen anderen auch an einem Strang zieht, um da ganz wichtige Veränderungen in dem Bereich zu erzielen. Außerdem habe ich zwei Töchter, einen Hund, eine Katze. Ja, bin vor allem sehr, sehr fokussiert auch auf meine Arbeit, die mir extrem wichtig ist, weil ich finde, da ist ganz, ganz, ganz viel zu tun.
Wie bist du darauf gekommen, dass du in diesem Bereich arbeiten möchtest, also im Bereich der psychischen und seelischen Erkrankungen?
Naja, ich bin ja groß geworden mit einem Vater, der Psychiater ist, Chefarzt an einer großen Klinik gewesen. Dadurch bin ich sehr früh mit dem Thema in Berührung gekommen, habe aber auch ganz früh gespürt, dass das Thema ganz vielen Menschen Angst macht, dass sie schlecht reden über Menschen, die psychisch erkrankt sind. Also ich bin in einer Kleinstadt groß geworden, nachdem meine Eltern mit mir von Berlin nach Bad Segeberg gezogen sind. Und da waren auch Lehrer, die hässlich gesprochen haben über die Menschen, die in der Klinik waren. Und das hat mich immer unglaublich wütend gemacht, aber auch unglaublich traurig, wo ich gedacht habe, wie kann das angehen, dass Menschen, die schwer haben, auch nur so schlecht behandelt werden. Aber du merkst, da kommen manchmal solche Wut-Tränen. Genau, und um dem Abhilfe zu schaffen, habe ich irgendwann gedacht, ich will mich darum kümmern und ja.
Woran meinst du, liegt das, dass gerade psychische Erkrankungen in Deutschland nicht anerkannt werden, dass negativ darüber gesprochen wird und wenn ich jetzt sage, ich bin psychisch krank, dass viele Leute abwinken und sagen, okay, wir wollen da gar nicht weiter drüber reden. Wenn man sieht, dass mein Bein gebrochen ist, dann bekomme ich ja die Hilfe, die ich brauche. Dass man vielleicht sagt, komm, ich hole das Essen vom Buffet oder ich helfe dir beim Autofahren oder wo immer ich auch Hilfe brauche. Aber warum ist es bei den psychischen Erkrankungen so, dass es immer noch in der Tabu-Ecke schlummert und man will eigentlich gar nicht drüber sprechen?
Ja, also ein großer Fehler ist im System ist ja, dass wir das Thema tabuisieren, dass das Angst macht Menschen. Dazu gehört natürlich auch eine negative Berichterstattung in den Medien. Deswegen haben wir das auch oft mit unseren Filmen gar nicht so einfach, eine gute Pressearbeit zu machen, weil wir ja überwiegend Filme machen über Menschen, die sehr reflektiert sind, zum Teil auch sehr positive Verläufe haben, ohne dass man manchmal ja vorher weiß bei den Dreharbeiten, wenn man Menschen begleitet über Jahre, kann das natürlich auch schiefgehen, aber das sind keine reißerischen Geschichten, das sind keine Geschichten, die jetzt eine tolle Schlagzeile sind, sage ich jetzt mal so. Es ist ja immer noch so dieses Bad News are Good News. Ja, diese Unwissenheit von Menschen und es macht Angst und es kann Angst machen, dieses Gefühl, eine psychische Erkrankung. Man weiß nichts darüber oder man hat es auf einmal gar nicht mehr im Griff. Das ist nicht greifbar. Ich meine, man sagt ja immer, dieses gebrochene Bein, das ist schon, finde ich, fast ein bisschen abgegriffen, dagegen zu setzen. Aber auch bei Krebserkrankungen, da ist ja sehr viel Mitgefühl auch von vielen. Ich denke gerade auch beim Thema Kinder oder Jugendliche oder so, wenn ich gucke, ich arbeite jetzt ja auch mit Jugendlichen, was die zum Teil wirklich so schwer haben mit ihren Erkrankungen, wie wenig Mitgefühl die auch erleben, weil sie nach außen vielleicht ein bisschen sperrig wirken oder zurückgezogen oder nicht so kompatibel. Das finde ich unglaublich. Und der Systemfehler überhaupt, finde ich, ist, dass wir gar nicht ansetzen da, wo wir ansetzen müssten. Also wir müssten schon im Kindergarten darüber sprechen, was ist die Seele, was sind Gefühle, was sind gute Gefühle, was sind schlechte Gefühle, was sind Ängste, wozu sind Ängste vielleicht auch wichtig, wann sind Ängste vielleicht nicht mehr gut, sag ich mal so, dass man da drüber sprechen muss. Und auch unser Schulsystem, ich bin eine große Kritikerin unseres Schulsystems, weil ich finde, wir produzieren auch kranke Menschen mit unserem System, indem wir nicht individuell auf Menschen eingehen und gucken, was tut Schülern gut, was tut Menschen gut, dass wir darüber hinweggehen, dass immer wieder Schüler über ihre Grenzen gehen müssen, um mitzuhalten. Und das finde ich ist ein ganz schwieriger Punkt. Wir lernen so viel in der Schule, was man nicht mehr braucht, wo sich ja wirklich viele Schülerinnen und Schüler fragen, wozu mache ich das überhaupt, worum es wirklich im Leben geht. Und das finde ich immer wieder interessant, wenn man mit Kindern spricht und mit Jugendlichen. Die wissen ganz genau, worum es im Leben geht. Es geht darum, um glücklich zu sein. Was gehört dazu? Die Gesundheit. Und wir sparen dieses Thema überwiegend aus. Natürlich gibt es vereinzelt engagierte Lehrer oder Schulen oder auch Projekte, tolle Projekte, die an Schulen gehen zum Beispiel, aber viel zu wenig, sage ich mal so. Aber das fest zu verankern im Lehrplan, zu sagen, was ist denn die Seele, was ist seelische Gesundheit, was sind seelische Erkrankungen? Ich bin immer wieder auch erschüttert, wie wenig Lehrer zum Beispiel oder Erzieher wissen über die Seele. Ich meine, das ist ja auch ein Berufsfeld, was auch ganz viele psychische Erkrankungen auch, also Menschen mit psychischen Erkrankungen auch hervorruft. Und das nicht zu wissen, ich muss doch als Lehrer wissen zum Beispiel, was ist eine bipolare Störung? Wie soll ich das bei mir erkennen oder beim Kollegen? Oder wie soll ich Kinder oder Schüler richtig einordnen oder die zum Beispiel vernetzen? Also ich finde, da ist ganz, ganz, ganz viel im Argen. Und dass man nicht guckt, Kindern und Jugendlichen auch was an die Hand zu geben, zu sagen zum Beispiel, wo ist eine Belastungsgrenze? Was macht man, wenn man merkt, wie mir wird es zu viel? Da auf sich zu achten und viel mehr Achtsamkeit auch mit sich zu haben, mit seinem Leben. Und wenn ich gucke, wie viele Kinder und Jugendliche haben es echt schwer zu Hause und haben diesen Paket zu tragen und es wird in der Schule nicht anerkannt. Und dann geht es da um irgendwie nicht eingeschlagene Hefte oder um irgendwelche Hausaufgaben, die nicht gemacht worden sind oder um eine Schrift, die schlecht ist, aber so, dass zu wenig hintergeguckt wird, obwohl ich muss auch immer sagen, was Positives, wir sind natürlich auf dem Weg, auf einem guten Weg mit den Schulsozialarbeitern, mit Schulungen von wirklich engagierten Menschen und so. Das ist schon in Ordnung, aber mir geht es viel, viel zu langsam und das Ganze Umfassende zu sehen, was macht uns Menschen eigentlich aus, das finde ich schwierig. Und deswegen sind wir da, wo wir sind und deswegen macht es mich auch oft so wütend, weil ich finde, unsere aller Arbeit, die wir tun, auch die du tust mit dem Podcast, das ist ganz toll und so. Aber ich finde, das ist auch eine anstrengende Arbeit irgendwie. Und es ist eine Arbeit, die müsste gar nicht sein. Wir könnten eigentlich schon viel, viel weiter sein und so sowas als Zusatzinformation. Aber wir machen so viel Basisarbeit. Und wenn ich auch sehe, wie schwer das Menschen mit psychischen Erkrankungen haben, auch in ihrem Umfeld mit Freunden, mit Familie. Ja, das finde ich so mühsam und das müsste gar nicht so sein. Und es würden wirklich ganz einfache Schrauben sein, die zu drehen sind. Die sind natürlich echt verrostet und so, das ist schon so. Aber da muss man dran drehen und dann wird es auch irgendwie besser. Und ich finde, dann können wir zu einer besseren Gesellschaft auch werden. Und wenn wir uns gucken, was in der Welt los ist, mit Kriegen, mit Unverständnis, mit Hass, mit solchen Geschichten, wundert mich das oft gar nicht so, wenn ich gucke, wie werden Menschen überhaupt groß und wie werden Kinder groß. Und ja, ich könnte noch ganz viel weiterreden. Du merkst es, ich brenne dafür. Ich habe mich jetzt auch wieder gut gefangen. Das ist einfach so, manchmal ist das so ein Ventil, wo ich denke, es macht mich unglaublich, ja, wütend und traurig und auch viel, viel Unverständnis. Wieso ist es so, wie es ist? Das ist eigentlich absurd, finde ich, im Jahr 2022.
Also mir geht es ja ganz genauso wie dir. Ich weiß ja, wie schwer es mir gemacht wird oder an wie viele Hürden ich scheitere. Ich musste jetzt, als du das gerade erzählt hast, an den Song von David Floyd denken, den ich ja auch vor kurzem im Podcast hatte. Hier ist was in Bewegung, wo er eine Textzeile singt. Wir brauchen ein Schulfach, wo es um Emotionen geht, kein Mathe, kein Physik. Und ich finde, genau das ist der Punkt, dass wir halt wirklich schon in der Grundschule anfangen müssen, vielleicht sogar schon im Kindergarten, dass einfach die Kinder auch über Emotionen reden. Was ist eigentlich Wut oder was ist Hass und was ist Gewalt? Und dann kommt irgendwann die Pubertät, weil die Kinder werden ja alleine gelassen, weil, also ich wurde nicht aufgeklärt. Und das sind bestimmt ganz viele Kinder oder Jugendliche da draußen, die nicht aufgeklärt werden, die sich gut den Kram jetzt aus dem Internet ziehen oder so. Aber ich finde, das muss ein Schulfach sein. Und das nicht nur als Projekt, sondern halt als wöchentliches Fach, seelische Gesundheit oder mentale Gesundheit kann das Fach ja gerne heißen.
Ja, und vor allem, es ist ja auch was, das saugen die Kinder auch auf und die Kinder haben auch Interesse dran. Also ich habe ja bis vor kurzem an der großen Erwachsenenpsychiatrie gearbeitet und wir hatten regelmäßig Besucher von Schülergruppen, FSJlern und so, mit denen wir einen Tag verbracht haben. Bei mir war es erstes eine vierte Klasse gewesen aus unserem Dorf, wo wir waren. Und die haben den Wandertag zu uns gemacht. Und das war so großartig. Und da habe ich genau gespürt, genau da muss man ansetzen, wenn die Kinder noch wirklich jung sind. Und die haben so einen super Tag gehabt und die haben gemerkt, dass es was ist, was sie angeht. Sie haben gemerkt, sie werden ernst genommen. Wir haben über diese ganzen Dinge gesprochen. Und nachher war so eine große Öffnung auch der Kinder da, die dann wirklich gesagt haben, ja, mein Stiefvater war auch schon mal hier. Oder von einem Mädchen ist die Mutter gestorben, die da Patientin war und so. Und ich finde, das sind so wertvolle Dinge, die die Kinder durch das Leben auch tragen und dieses nicht zu nutzen und dieses Potenzial nicht zu sehen und auch gerade was zum Teil auch Dinge angeht, wie zum Beispiel Themen wie Empathie oder sowas. Ich wundere mich nicht, warum wir so viele empathielosere Menschen haben, wie vielleicht das auch gut wäre für so eine Gesellschaft. Und wenn ich gucke, wie viele Kinder wirklich so leiden, auch in der Schule oder unterdrückt werden, die dann wieder andere unterdrücken oder auch gerade diese Themen Mobbing, die noch dazu kommen, wenn das dann auch nicht anerkannt wird oder nicht gut begleitet wird von Lehrern oder überhaupt von Familienangehörigen, dann ist es ein ganz großes Desaster. In meinem neuen Projekt hatte ich gerade ein Treffen mit 6 Jugendlichen und bei denen zum Teil schon die psychischen Erkrankungen in der Kindheit, wirklich frühen Kindheit auch anfing. Und von 6 waren es 5, die Mobbing-Erfahrungen hatten und die Schule einen ganz großen Teil mit dazu beigetragen hat zu den schweren psychischen Erkrankungen und Störungen, die Kinder haben. Und das finde es furchtbar. Ich finde es eigentlich kaum zum Aushalten. Es ist ja auch so, ich mache ja auch Lehrerfortbildung, auch hier fürs Ministerium und sowas. Ich merke, es ist so viel Engagement auch von Lehrern da und so großes Interesse, aber oft so eine große Hilflosigkeit, weil die das nicht richtig gelernt haben, mit diesen Themen umzugehen. Genau wie in der Erwachsenenpsychiatrie mit unserem Verein Psychiatrie in Bewegung, mit der Kampagne sind wir auch viel in Erwachsenenpsychiatrien unterwegs und wir treffen immer auf offene Türen, keiner schlägt uns die Tür zu und Kinder gehen ja relativ, also Kinder von psychisch erkrankten Patienten, die werden in der Regel nicht so richtig beachtet vom System, weil das nicht vorgesehen wird. Der Auftrag ist halt, den Erwachsenen zu behandeln und nicht die Kinder und auch das hat wieder so schwere Auswirkungen und ja, man wundert sich, wie kann das angehen? Rein vom Zwischenmenschlichen denke ich immer, wir müssten viel, viel weiter sein und auch Leid anzuerkennen. Ich finde, darum geht es auch, Leid anzuerkennen, wenn jemand erkrankt, egal was für eine Erkrankung er hat. Oder auch Leid anzuerkennen, wenn jemand zum Beispiel nicht mithalten kann in der Schule. Das auch anzuerkennen, dass da jemand ist, der das nicht anders kann und nicht noch raufzuhauen. Ich finde, ja, das sind riesen Herausforderungen im Grunde genommen, die wir jetzt wirklich bewältigen müssen und das auch sehen müssen. Und das wird ja zum Teil auch anerkannt. Und dieses Potenzial auch zu sehen in der Erwachsenenpsychiatrie, dass Erwachsenenpsychiater sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich mit Kindern umgehen soll. Vielleicht kann ich was verkehrt machen. Und dann sage ich immer, ja, man kann das Größte, was man verkehrt machen kann, ist, an den Kindern vorbeizuschauen aus Angst. Und das kann man auch lernen, aber auch da wieder, das ist nicht in der Ausbildung verankert, dass da geguckt wird, was ist mit den Angehörigen, was ist mit den Kindern, wie sind die versorgt und da auch wieder große Lücken. Also wir haben da, was die psychische Gesundheit angeht, echt riesen Lücken im System und ja, ich habe das Gefühl, das ist Zeit wirklich für Veränderungen und diesen Song, den du angesprochen hast, es ist was in Bewegung, den wir mit David Floyd produziert haben auch, das war mir auch ein großes Bedürfnis, das mal auf so eine musikalische Schiene, all das ein bisschen zu ziehen, das bringt oft ein bisschen mehr Leichtigkeit auch rein. Da haben wir auch in einem Musikvideo ganz viele unterschiedliche Menschen, von Kindern bis Ältere, ob nun selbst Erfahrungsexperten oder Menschen, die in dem Bereich einfach engagiert sind, um wirklich zu zeigen, es sind so viele Menschen, die betroffen sind. Und bei Kindern zum Beispiel, das sind an die 4 Millionen Kinder von psychisch erkrankten Eltern. Ich finde, das ist eine Riesenzahl. Und wenn ich Kinder vor mir sitzen habe, wie viele denken, sie sind die Einzigen, zum Beispiel, die so ein schwer krankes Elternteil haben. Und diese Aha-Effekte, die Kinder haben, auch gerade bei Gruppenangeboten oder in Schulklassen zu wissen, ah, da ist noch jemand, der hat auch ein krankes Elternteil, das kann total entlasten. Und das weißt du selber, wenn du eigene Erfahrungen hast, wenn man mit Menschen spricht, die ähnliche Probleme haben, dann kann das unglaublich erleichternd sein. Und ich finde diesen Spruch, halbes Leid ist, also geteiltes Leid ist halbes Leid. Manchmal weiß ich das nicht, ob es wirklich halb ist, aber es entlastet unglaublich. Und ja, ich finde, wir müssen viel mehr lernen, auch zu Problemen zu stehen. Und es sind so viele tolle Leute, die psychische Krisen hatten, die unglaublich gewachsen sind. Und ich finde auch zum Beispiel gerade für Arbeitgeber ganz tolle Arbeitnehmer sein können. Und auch da ist dieses Bewusstsein ja auch nicht so, dass es viele Arbeitgeber noch abschreckt, Menschen mit einer Lücke zum Beispiel im Lebenslauf wegen der psychischen Erkrankung einzustellen. Und auch da ist wieder viel zu tun.
Lass uns über deine Filme reden, die ja irgendwo einen Teil dazu beitragen, Aufklärungsarbeit zu leisten. Das sind ja wirklich viele, die du bisher produziert hast, ganz unterschiedliche Themen. Es geht um Alkohol, es geht um Depressionen, um die große Bandbreite der psychischen Erkrankung. Wie kommst du auf diese Filme? Also wie hast du die Ideen, dass diese Filme entstehen? Wo findest du diese Schauspieler, die diese Filme dann mitspielen? Und wo zeigst du die Filme? Beziehungsweise kann ich die Filme jetzt irgendwo downloaden oder kann ich die irgendwo kaufen?
Wir machen regelmäßig, wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre, Veranstaltungen bei Filmreihen, bei Kongressen, solche Geschichten, also Kinoveranstaltungen zum Beispiel. Durch Corona ist das alles natürlich ziemlich den Bach runtergefallen, was natürlich dramatisch ist für Leute, die in dem Bereich arbeiten. Also wenn du keine Veranstaltungen mehr machen kannst, das ist jetzt ja wieder am Kommen. Aber man merkt auch, die Leute sind halt zögerlicher. Auch Veranstalter sind zögerlicher. Auch Zuschauer übrigens. Irgendwie gewöhnen sich viele auch dran, nicht wegzugehen. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, die Filme zu kaufen auf DVD über www.psychiatriefilme.de zum Beispiel. Wir werden aber auch demnächst online die Filme nochmal vertreiben. Das ist einfach auch nochmal ein Markt, den man, ne, der auch unkompliziert ist und der auch, da muss man ja auch mit der Zeit mitgehen, das ist ja klar. Und ich mache auch immer mal wieder Produktionen fürs Fernsehen, die dann im Fernsehen laufen, Filme oder die online zu sehen sind. Ich glaube, aktuell läuft auch noch einer über Depressionen vom RBB ARD. Den kann man, glaube ich, noch online in der Mediathek sehen.
Wie heißt der?
Nicht mehr neben der Spur. Wie ich zu den Themen komme, das ist immer, also ich sag mal so, ich habe ja so viele Themen, die ich gerne machen möchte. Ich kann ja immer nur eins nach dem anderen, obwohl ich arbeite ja auch parallel an Filmen, weil ich ja zum Teil auch längere Beobachtungen mache, jetzt über ein paar Jahre von Menschen. Aber ich mache immer das, was so gerade mir am meisten unter den Nägeln brennt, aber auch, was sich am meisten anbietet. Also ich suche in der Regel keine Menschen, die bei meinen Filmen mitmachen. Es ergibt sich immer irgendwie. Und es sind ja in dem Sinne auch keine Schauspieler, also die jetzt Text lernen oder so, sondern wir nennen sie Protagonisten, die über ihr Leben erzählen oder die man ein Stück von ihrem Leben begleiten kann. In der Regel treffe ich die Leute oder ich meine, extrem viele kenne ich ja schon, weil ich ja seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich tätig bin und kenne auch noch welche aus meiner Kindheit sogar, zum Beispiel, die ich dann über meinen Vater im Kontext kennengelernt habe. Aber auch man lernt auch Menschen bei Veranstaltungen kennen natürlich. Es ist aber meistens so, dass ich jemanden kennenlerne und sage, oh, das ist ja ein super Typ, der kann ja so toll reden, von dem kann man ja echt was lernen. So, das ist meistens so. Also weniger, wenn jetzt jemand, oft, es gibt ja auch Leute, die kommen dann auf mich zu oder haben sogar was geschrieben, das ist meistens nicht so, dass oder oft nicht so, dass der Funke überspringt. Sage ich jetzt mal so, das ist meist, sind meistens zufällige Begegnungen. Oft auch Menschen, die sich das gar nicht erst zutrauen würden oder denken, was, ich, wieso ich? Die dann zum Teil auch wirklich ganz tolle Entwicklung machen.
Wenn uns jetzt irgendwelche Pädagogen zuhören oder irgendwelche Sozialarbeiter, was auch immer, die halt in dem Bereich tätig sind, die können sich auch an dich wenden und sagen, Mensch, wir haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, eine Projektgruppe, wo es um Depressionen geht. Und die können dann halt auch einen Film bei dir buchen, beziehungsweise du berätst sie dann auch, welcher Film passen würde, sodass dieser Film dann auch öffentlich in der Schule gezeigt werden kann oder halt in dieser Einrichtung, wo auch immer.
Genau, das machen wir dann. Also das, da beraten wir auch. Und ich werde auch, ja, ich bin auch viel als Referentin gebucht, also vor Corona. Jetzt kommt es gerade wieder. Ich begleite auch Veranstaltungen, wenn dann danach Diskussionen sind oder sowas, oder leite Veranstaltungen. Ich mache ja auch Fortbildungsveranstaltungen zu bestimmten Themen. Vor allem zum Thema Kinder psychisch erkrankter Eltern bin ich auch viel unterwegs. Und da gestalte ich zum Beispiel auch manchmal ganze Tage zum Thema, wo man auch Dinge erarbeitet und unterschiedliche Filme auch guckt und reflektiert.
Ja, sehr cool. Du hast es schon gesagt, 4 Millionen Kinder von Eltern, die Psychiatrie erfahren sind. Das ist eine Masse, wenn ich überlege, 4 Millionen Kinder, in welchem Alter sind die?
Naja, Kinder, das fängt früh an natürlich, so, also sobald die auf der Welt sind, obwohl man ja eigentlich auch schon die Kinder dazu zählen muss, die im Mutterleib sind. Das ist auch nochmal ein schwieriges Thema, oder mit der postpartalen Depression, die Depression, die kommt, ne, nachdem das Kind da ist, da haben wir auch viel zu wenig Plätze zum Beispiel, und das sind also psychisch erkrankte Eltern, nicht immer nur Psychiatrieerfahrene. Also ja. Psychiatrieerfahrene ist auch, ne, ist ja auch ein ganz weites Feld. Aber wichtig sind ja auch die, zum Beispiel die psychisch erkrankten Eltern, die zum Beispiel gar nicht in die Psychiatrie gehen, die so krank sind, dass sie zum Beispiel nicht krankheitseinsichtig sind. Und das sind die Kinder, die es natürlich auch nochmal speziell schwer haben. Deswegen ist es auch wichtig, dass das Umfeld da auch guckt. Ne? Kinder von psychisch erkrankten Eltern, suchtkranke Eltern. Genau, das sind da an die.
Also geht das wirklich schon ja mit dem Säugling im Mutterleib los, dass das Kind halt schon diese psychischen Erkrankungen, sei es jetzt Sucht oder eine Depression, was auch immer, von den Eltern mitbekommt? Und das dann quasi mit ins Leben nimmt, also schon vorbelastet ist und dann im Endeffekt in der Familie noch spürt, dass der Vater oder die Mutter vielleicht eine Borderline-Störung hat oder autistische Störungen oder was auch immer haben. Ja. Das heißt, die Kinder haben es ja im Endeffekt doppelt schwer, weil die Kinder, ja, wie du schon sagtest, im Mutterleib ja schon diese psychische Störung irgendwie mitbekommen. Das heißt, sie haben ja irgendwann mit sich selber zu kämpfen. Und im zweiten Step haben sie dann ja mit den Eltern zu kämpfen, die dann ja auch psychisch krank sind.
Ja, also besonders prägend ist es natürlich auch, wenn man sich die suchterkrankten Mütter anguckt. Das ist natürlich besonders schlimm, auch gerade was Alkohol angeht. Das kann ja auch bei den Kindern schwere Schwierigkeiten hervorrufen oder andere Drogen natürlich auch. Was mir aber wichtig ist zu sagen, also es ist nicht per se so, dass jede Mutter, die psychisch erkrankt ist, also jedes Kind, das schwer hat, was auf die Welt kommt. Ich habe auch bei einem Film zum Beispiel eine Protagonistin begleitet, Hannah. Die habe ich das erste Mal gefilmt, als sie schwanger war. Die ist depressionserfahren und hatte den unglaublichen Wunsch, trotzdem Kinder zu bekommen. Und es ist auch möglich mit einer guten Begleitung. Und es ist eine wirklich tolle Mutter, eine liebevolle, schwangere Mutter gewesen und auch heute noch. Und die hat jetzt 2 Kinder. Das habe ich auch begleitet in dem Film, Neben der Spur, also wo es um Depressionen ging. Und es ist total gut gegangen. Die hatte eine tolle Frauenärztin, die sie begleitet hat. Es gibt auch zum Teil Medikamente, die auch trotz Schwangerschaft genommen werden können. Und die achtet sehr auf sich, die hat eine gute Therapeutin. Also sowas ist möglich. Per se ist mir ganz wichtig zu sagen, es wäre ja sonst auch stigmatisiert, nicht jede psychisch erkrankte Mutter belastet ihr Kind. So, es sind zum Teil wirklich sehr liebevolle Mütter. Aber wichtig ist die Begleitung und die Schwere der Erkrankung natürlich. Ist man in der Lage, ein Kind wirklich großzuziehen? Bei vielen ist ja auch wirklich der Wunsch nach einer heilen Familie. Und dann ist das Kind da und dann merkt man, oh, die Erkrankung ist einfach so schwer, dass es nicht geht. Und das sind ja oft auch Kinder, die zum Beispiel dann in Pflegefamilien kommen oder so. Das gibt's natürlich auch. Aber im Grunde genommen sollten wir als Gesellschaft Kinder, die unter schwierigeren Bedingungen als andere vielleicht groß werden, besser unterstützen.
Ich denke auch, was du vorhin schon sagtest, dass es ganz wichtig ist, ja, dass man sich das auch eingesteht, auch als Eltern sich eingesteht, Mensch, bei mir stimmt irgendwas nicht, ich brauche auch Hilfe, weil ich vielleicht suchtkrank bin oder weil ich vielleicht irgendwie meine Vergangenheit aufarbeiten will oder muss. Aber das ist ja halt immer noch so diese Hemmschwelle. Ich kann ja nicht zum Psychologen gehen oder ich kann ja nicht zum Psychiater gehen. Ich finde das dann halt schlimm, dass die Kinder das dann ja irgendwann ausbaden müssen, weil die Kindheit natürlich dann schwer ist. Ich kenne es aus meiner eigenen Kindheit. Und ich dann im Endeffekt mit diesem Riesenberg dann irgendwann alleine dastehe.
Dazu kommt ja noch genau dieses Alleine-Dastehen, das sagst du genau, bringst ja auf den Punkt, und vor allem auch alleine mit den Sorgen und mit den Ängsten oder mit den Schuldgefühlen. Das sind ja immer wieder auch die gleichen Themen, die sich bei den, ne, bei denen in den Köpfen der Kinder kreisen, aber auch der Eltern natürlich. Ich meine, erkrankte Eltern haben ja auch oft ein unglaubliches Schuldgefühl. Und in der Regel, sage ich mal so, treten ja Eltern als Eltern an, weil sie Kinder haben wollen oder weil sie was auch gut machen wollen, weil sie eine eigene tolle Familie haben wollen, und zu sehen, dass man an seine Grenzen kommt und dass man eine schwere Erkrankung hat, wie zum Beispiel Schizophrenie oder so. Ich habe auch eine Protagonistin, die Heike aus Plan B, die ist Mutter geworden, die war sportlich, die war eine super Mutter, hat lang gestillt oder so, wirklich ganz vorbildlich. Und plötzlich kam diese schwere Erkrankung mit Psychosen, Schizophrenie. Ich meine, wie furchtbar, ja, für die Kinder und für sie und für die ganze Familie. Das ist natürlich ein großes Schicksal. Und das auch anzuerkennen, das finde ich sehr, sehr wichtig. Das mit dem Hilfe holen ist ja so eine Sache. Also auch da wieder, auch wenn es nervt, haben wir auch wieder als Gesellschaft ein Problem. Was ist denn, wenn man in der Schule als Kind nicht mitkommt zum Beispiel, wenn man Nachhilfe bekommen muss, sage ich jetzt mal so. Das wird selten anerkannt als was Positives. Mensch, da ist jemand, der will besser werden, der braucht Unterstützung, sondern das ist das ist auch so ein bisschen wie so ein Makel oder sowas, ne? Der ist zu blöd, der braucht Nachhilfe oder so. Oder nochmal nachfragen im Unterricht oder so. Und ich finde, dass wir das nicht so aufbauen. Das ist auch ein Zeichen von Stärke, wenn jemand von der ganzen Klasse, wenn alle das kapiert haben, nochmal nachfragt oder sowas. Und auch da wieder dieses zu sehen. Ich finde, wenn sich ein Mensch, der psychisch Probleme hat, Hilfe holt, und das ist ein Zeichen von Stärke, weil man muss ja auch erstmal den Mut haben, wohin zu gehen, wo anzurufen und zu sagen, ich komme gerade nicht weiter. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz großartige Leistung, gerade wenn man, ne, jemanden anguckt, der Depressionen hat, und wenn man guckt, wie schwierig ist es überhaupt, einen Therapieplatz zu bekommen, und wie viele Menschen haben so viele Niederlagen auch oder plötzlich unfreundliche Arzthelferin am Telefon oder wo man einfach anruft und da wird einfach so, schon sowieso gesagt, sie haben ja sowieso keine Chance, wenden sie sich an die nächste Klinik oder so. Ich meine, das ist alles echt heftig, und das anzuerkennen, da ist jemand, der Hilfe braucht. Ich finde, da sollten wir auch nochmal umdenken und ja, das auch anerkennen.
Aber es ist ja tatsächlich so, wie du es sagtest, wenn ich mir heute einen Therapieplatz suchen muss, habe ich Wartezeiten von 1,5 bis 2 Jahren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht jetzt so ein, keine Ahnung, 13-jähriges Kind vor der Klasse und sagt, ich kann das nicht, ich habe das nicht verstanden, dann rutscht es ja gleich in diese Sparte Mobbing, weil dann heißt es, oh, wie doof ist die denn, und die kann ja gar nichts. Und da finde ich halt auch, was wir ja vorhin schon gesagt haben, dass auch der Lehrer eingreifen muss. Da ist halt auch dieses Fach, wo wir schon drüber gesprochen haben, mentale Gesundheit, total wichtig, dass die Klasse auch versteht, und dass das Kind vielleicht nicht das stärkste Kind in der Klasse ist und dass es mutig ist, dass sie sich jetzt meldet oder er sich jetzt meldet und sagt, ich habe es nicht verstanden. Aber ich glaube, die Angst ist halt viel zu groß, ausgelacht zu werden.
Ja, und die Kinder merken in der Regel ja auch, haben ja auch oft feine Antennen, die merken ja auch den Druck zum Beispiel, der jetzt zum Beispiel auch durch Corona aufgekommen ist. Das hat schon mächtig angezogen im Schulunterricht, und die Lehrer haben ihr Pensum, das sie schaffen müssen. Und das merken Kinder auch, dass sie da eine Bremse sind. Und genauso wie ein psychisch erkrankter Mensch auch ja oft merkt, dass er auch eine Bremse ist, zum Beispiel für die Familie oder so, weil er nicht so kann oder auf der Arbeit nicht mehr so mitkommt und so. Und dieses Gefühl, ich glaube, das ist ganz schwer noch für Menschen, die Schwierigkeiten haben.
Also wie schon gesagt, ich finde diese Kampagne sehr cool, die du da ins Leben gerufen hast, für Kinder, Psychiatrie-erfahrene oder psychisch kranke Eltern. Können Kinder sich da melden oder können Eltern sich da melden, oder wie kann man da an euch rantreten?
Die wichtigste Aufgabe, die wir haben, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, ist, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, den Kindern eine Stimme zu geben. Wir haben zum Beispiel die erste Demo für Kinder, psychisch erkrankte Eltern ins Leben gerufen in Hamburg, um darauf aufmerksam zu machen, um auch die Kinder aus dieser und die Eltern auch aus dieser Situation rauszuholen, Also ich sag mal so, die werden oft als sehr schwach angesehen. Also es sind eigentlich nicht Leute, die auf die Straße gehen und sagen, wir sind hier, wie auch ein Songtitel von unserem Wir sind hier Film. Aber sowas zum Beispiel, wir rütteln die Politik wach, wir gehen in Kliniken, also das ist vor allem so das Hauptding. Wir arbeiten vereinzelt auch mit in Familien oder mit Familien zusammen, aber da sich unsere ehrenamtliche Arbeit auch so ein bisschen, also kennst du selber auch, das kann man auch nicht betreiben, bis man selber vielleicht irgendwann nicht mehr kann. Aber wir haben auch schon vernetzt zum Beispiel. Aber was wir nicht leisten können, ist, also ich war auch mal bei Stern TV in der Sendung, da kamen unglaublich viele Zuschriften. Das hat uns richtig erschlagen, da konnten wir gar nicht mehr Herr werden. Da haben uns Menschen geschrieben mit ihren persönlichen Geschichten und jeder Einzelne ist natürlich hörenswert und jeder Einzelne braucht Beachtung, aber wir können das nicht leisten. Also wir können jetzt nicht in die Familien reingehen und dafür sorgen, dass jetzt die krankheitsuneinsichtige Mutter endlich in die Klinik geht. Oder es kommen auch öfter wirklich ganz besorgte Väter, die dann über ihre kranken Frauen oder auch umgekehrt sprechen, die, wo ich manchmal denke, die brauchen vielleicht eher, die würden gerne jemanden haben, der was richtet, also Partei ergreift oder so. Das können wir nicht machen, aber wir sind dafür da, die Öffentlichkeit aufzurütteln und Forderungen zu stellen. Das ist ja bei unserer Arbeit ganz, ganz wichtig. Also eher die größeren Schrauben, obwohl die kleineren natürlich auch immer dabei sind, aber wir machen viele Stände bei Veranstaltungen, bei Kongressen zum Beispiel. Wir haben unsere Schirmherrin, die ist auch sehr aktiv in einer Familie, die hat zum Beispiel auch fürs Jugendamt gearbeitet, von der ich vorhin erzählt hatte, die so schwer erkrankt ist, als die Mutter war, die unter einer Schizophrenie gelitten hat, als die Kinder kleiner waren und so. Wir haben eine Kunsttherapeutin dabei, die in ihrem Bereich im Emsland da, die da Öffentlichkeitsarbeit macht und viele Dinge da macht. Genau, das ist so im Großen und Ganzen. Aber wir können leider nicht in einzelne Familien reingehen, in die Problematiken vernetzen. Klar, das ist immer noch so eine Sache oder Tipps geben mal, aber das, wie gesagt, das hält sich dann auch in Grenzen, was die Kapazitäten angeht. Denn wenn man das erstmal anbietet, dann wird man nicht mehr Herr der Lage. Und das ist ja auch das Drama an der ganzen Geschichte. Oder wenn Familien Gruppen suchen zum Beispiel. Ich sage ja immer, das ist so wichtig, dass Kinder auch zum Beispiel Gruppenangebote annehmen. Aber wo gibt es denn Gruppenangebote für Kinder, explizit psychisch erkrankte Eltern? Das gibt es auch nicht in jeder Stadt oder in jedem Dorf schon überhaupt gar nicht. Wie soll das alles logistisch gehen? Also ja, das machen aber zum Glück viele andere.
Ja, und wie schon gesagt, du hast gesagt, 4 Millionen Kinder. Und ja gut, wenn du da in die Haushalte gehst, das ist ja eine Riesenaufgabe. Und da sind wir ja im Endeffekt auch wieder beim Thema, dass es halt ganz wichtig ist, dass man halt schon im Kindergarten anfängt mit mentaler Gesundheit. Und dass die Erzieher oder die Lehrer dann irgendwann sagen, hey, ich nehme dich mal raus, wir reden mal miteinander. Und dass der Lehrer oder die Erzieherin dann halt Hilfestellungen gibt und sagt, komm, was ist denn los bei dir zu Hause? Und dass sie dann halt auch gleich weiß, okay, da kann sie sich hinwenden oder da oder hier. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass auch die Lehrer oder die Erzieher oder Sozialarbeiter, dass die halt miteinander vernetzt sind. Und wenn ich halt ein auffälliges Kind habe oder einen Jugendlichen, dass ich dem dann sagen kann, hey, geh mal dahin, da wird dir geholfen.
Die Sache ist halt, es sind nicht immer die auffälligen Kinder, sind auch gerade oft die unauffälligen.
Klar, die stillen Kinder, klar.
Ja, zum Beispiel, die gut in der Spur laufen oder so. Ich erlebe auch oft Lehrer, die das Gefühl haben, sie können ja sowieso nichts tun. Und da finde ich auch immer wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass zum Beispiel, wenn man ansprechbar ist für ein Kind, wenn man die Kinder wertschätzt zum Beispiel, ich finde auch Wertschätzung ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Viele Schüler fühlen sich nicht richtig und Schülerinnen fühlen sich nicht richtig gewertschätzt, weil das ja ihre Aufgabe ist. Sie müssen ja zur Schule. Wir haben die Schulpflicht, aber trotzdem da ist zu wertschätzen, was die Kinder da tun und offen zu sein. Und also das Gefühl, ich finde, wenn ein Schüler oder eine Schülerin das Gefühl hat, der hat einen Lehrer vor sich oder eine Lehrerin vor sich, der oder die Kinder mag, zum Beispiel auch, und die ein Interesse an einem hat, ich finde, das ist schon ganz viel, oder eine Offenheit, eine Gesprächsbereitschaft hat. Und genauso auch für Eltern. Also ich finde, wenn Eltern ehrlich sein sollen, also wenn das auch unser Wunsch ist, zu sagen, Mensch, wenn es wirklich schwere Probleme gibt in der Familie oder auch zum Beispiel Trennung, es müssen ja nicht immer nur psychische Erkrankungen sein, aber auch Trennung, wenn da ein Lehrer weiß, da ist es zu Hause gerade schwierig, ist es schon ganz, ganz wichtig. Aber auch da muss ja eine Bereitschaft sein. Also wenn man als Elternteil gar nicht das Gefühl bekommt, da ist ein Empfänger, also Sender und Empfänger, der das auch möchte, der eine Offenheit hat, dann wird man sich auch nicht öffnen. Und solange es bei Elternabenden immer wieder nur um die gleichen Themen geht, sage ich jetzt mal so, und nicht die Offenheit ist zum Beispiel, dass dann Lehrer steht und sagt, also auch diese Offenheit für diese Themen, ich bin auch ansprechbar, wenn Sie was auf dem Herzen haben, kommen Sie zu mir, rufen Sie mich an. Also ich finde, auch da ist wieder auch so ein Fehler im System. Das müssen natürlich nicht jetzt die Leute sein, die wie Sozialarbeiter arbeiten, aber eine Offenheit zu haben und zu sagen, okay, vielleicht kann man jemanden auch Mut machen oder zu vernetzen. Und ich finde, wenn Lehrer zum Beispiel weiß, was das Kind oder was das Elternteil vielleicht auch gerade durchmacht, dann sieht man das gleich alles ganz anders im anderen Bild und dann kann man da ganz anders entgegenwirken. Und ich finde, wenn Kinder das schwer zu Hause haben und dann auch noch schwer in der Schule haben oder wie gesagt gerade diese Themen Mobbing und diese ganzen Geschichten, das ist ja, was, wie soll denn da ein Mensch gesund heranwachsen? Gerade so Pubertät oder so, es sind ja eh so schwierige Phasen. Ja, du merkst, es dreht sich immer wieder darum, bei uns und bei unserer Arbeit mehr Verständnis für mehr Verständnis zu sorgen, aber auch wirklich in die positive Richtung sich zu entwickeln. Weil es geht nicht um ganz viel mehr Arbeit und das muss man auch sagen. Also ich finde, der Lehrerberuf, ich finde, das ist echt auch ein anstrengender Beruf. Ich habe da auch eine hohe Hochachtung, also auch oder bei Erziehern oder so. Und natürlich sagen die, Gott, was sollen wir jetzt, oder manche, was sollen wir denn jetzt noch alles machen? Aber es geht nicht um die Mehrarbeit. Es geht einfach um eine andere Haltung. Und ganz viel, was wir machen, ist auch Haltungsarbeit. Man kann noch so viel Wissen oder Bücher lesen, aber wenn ich wenn die Haltung nicht stimmt, dann bringt das auch gar nicht so viel. Und man kann sich das auch, der Schulalltag könnte viel, viel angenehmer sein, ja, wenn Kinder sich anders gesehen fühlen. Und dann geht es ja auch um Respekt und um solche Geschichten. Wie wird auch ein Lehrer respektiert, eine Lehrerin respektiert?
Ich habe zu Anfang gedacht, als ich das erzählt habe, was du so alles treibst, wie macht die Frau das alles? Aber ich stelle jetzt gerade fest, dass alles, was du machst, ja irgendwie ineinander verzahnt ist und das ja auch alles miteinander zu tun hat. Und das finde ich halt eine ganz tolle Geschichte bei dir. Oder das finde ich total cool, dass das halt alles so ineinander greift. Ja, dass du quasi auch jetzt die Sache mit den psychisch kranken Eltern auch in Filmen wieder darstellst, obwohl es ja ganz unterschiedliche Projekte sind eigentlich. Das finde ich total cool, Andrea. Und dann bist du ja noch erste Vorsitzende des Vereins Psychiatrie in Bewegung. Da müssen wir noch drüber sprechen. Was ist das für ein Verein? Wahrscheinlich zahnt das auch wieder ineinander.
Ja, genau. Also die Kampagne für kinderpsychisch erkrankte Eltern ist eine Säule des Vereins Psychiatrie in Bewegung. Und wir arbeiten auch da wieder dran an einem positiveren, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Image von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das ist unser Ziel. Also, dass wir ein Gegengewicht auch schaffen zu diesen zum Teil negativen Berichterstattungen oder zu diesen Klischees oder so. Also, wir sorgen dafür mit vielen anderen auch wieder für positive Berichterstattung. So wie wir zum Beispiel den Song Es ist was in Bewegung zur grünen Schleife, die ja gegen die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen entgegenwirkt. Das war zum Beispiel meine Idee, so einen Song zu machen. Und dann haben wir als Verein gemacht, okay, wir rufen das ins Leben und wir haben David dafür gewinnen können, haben die Themen angesprochen, wie zum Beispiel das mit dem Schulfach, obwohl David das genauso sowieso sieht, er wäre wahrscheinlich auch so drauf gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir als Verein, finanzieren wir den Song. Da haben wir zum Beispiel Geld bekommen, mal durch eine Beerdigung, durch einen Suizid. Ja, und das ist so, auch Energieumwandlung, ne, sag ich jetzt mal so, von traurigen Sachen dann in was Fröhliches und genau, um da was Gutes zu schaffen und auch zu sagen, hey, es ist keiner allein und du bist so, ja, du bist auch so gut, wie du bist. Ne? Ich glaube, das ist immer bei einem, ganz wichtig. Und ja, da sind wir ziemlich aktiv oder wir packen Pakete zu Weihnachten an die Politiker mit unseren Filmen, also mit den Filmen vom Psychiatriefilme zum Beispiel. Die sind ja wie Werkzeuge sozusagen, um mehr diesen Rost abzukratzen an diesen großen Schrauben zum Beispiel. Und dann machen wir Anschreiben, zum Teil dann auch mit Kindern zum Beispiel von unserem Filmprojekt. Und dann bekommen die halt eine andere Weihnachtspost. Aber auch mit klaren Forderungen zum Beispiel auch, ne? Und ja, das ist, da kommt schon was in Bewegung oder sind bei wichtigen Treffen manchmal dabei oder eingeladen oder können Arbeit vorstellen und solche Geschichten. Also das ist positive Öffentlichkeitsarbeit, würde ich sagen, in dem Bereich. Und immer wieder da sein und immer wieder präsent sein und immer wieder Ängste nehmen auch und auch Mut machen, sich dem Thema zu widmen. Ich finde, das sind auch Themen, oder wenn man sich mit dem Thema Tod auseinandersetzt, das ist ja auch ein Thema, was wir gar nicht, also als Gesellschaft, was vielen Menschen schwerfällt, sich damit auseinanderzusetzen. Das erleben auch Menschen, die in Trauer sind, wenn einer Angehöriger gestorben ist. Gerade junge Leute erleben das oft, dass dann sich das Umfeld auch relativ zügig distanziert, ausdünnt, sage ich mal so. Und auch das sind Dinge, die Angst machen, weil warum reden wir auch nicht über sowas richtig? Warum zum Beispiel auch in der Schule? Es gibt so tolle Medien auch zu diesen Themen oder tolle Bücher, die auch so Angst nehmen. Es gibt ein tolles Buch zum Beispiel über Sterbende. Das ist so beeindruckend und man kommt dem Tod näher, aber immer dieses so weg damit, ne? So,
das ist
ja genau wie bei Fiction. Ich glaube, nochmal Leben vor dem Tod heißt das. Das ist so Schwarz-Weiß-Fotografien sind das. Ja, und auch da denke ich, wir tun uns da echt schwer. Ich meine, jeder wird sterben und jeder wird auch irgendwie konfrontiert werden mit nahestehenden Menschen, die sterben. Und ja, ich finde auch, da ist noch viel, viel, viel Luft nach oben, um das auch allen Beteiligten leichter zu machen, auch Menschen, die sterben. Also ich meine, das ist auch furchtbar, wenn das Umfeld, das ist natürlich belastet, aber wenn das Umfeld so das erste Mal in Berührung mit dem Thema kommt, ich finde, da kann man schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Und auch das Thema kann ganz viel auch machen mit unserem, also mit dem Leben, auch das Bewusstsein für Leben. Das finde ich ja auch wichtig.
So drehen wir uns ja halt auch wieder im Kreis, beziehungsweise sind wir wieder am Anfang, dass auch der Tod ein wichtiges Thema ist, was in der Schule behandelt werden muss, meiner Meinung nach, weil du hast ja vollkommen recht. Irgendwann sterben die Großeltern oder die Eltern oder vielleicht sogar Freunde relativ früh. Und wenn man keine Berührung mit dem Tod hat und gar nicht weiß, was passiert denn da eigentlich, ist das für so ein Kind oder für so einen Jugendlichen ja auch schwer. Also ich weiß auch, als ich Jugendlicher war, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, 12, glaube ich, da ist meine Großmutter gestorben. Ich hatte gar keine Berührungspunkte mit dem Tod irgendwie. Und dann war sie auf einmal tot und war nicht mehr da. Und das war für mich halt auch schwer. Es wurde auch nie drüber gesprochen irgendwie. Und ich hatte aber einen Lehrer, der sich da zu damaliger Zeit mich angenommen hat. Das fand ich total cool. Und mit dem habe ich da ganz oft drüber gesprochen irgendwie. Aber viele stehen natürlich auch alleine da. Das ist natürlich das Problem. Und das, was du ja auch schon sagtest, auch mit der psychischen Erkrankung, wenn man sich halt outet oder auch wenn man schwul oder lesbisch oder was auch immer ist, es wird ja nicht anerkannt in der Gesellschaft. Du bist dann ja irgendwie wie so ein Außerirdischer. Man zeigt ja mit dem Finger auf dich und sagt, was bist du denn für einer? Und ich finde, das ist schlimm im Jahr 2022 in Deutschland, wo wir ja so ein weit entwickeltes Land sind, dass halt noch ja so viel negativ auf Betroffene geguckt wird.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen.
Also das macht mich selber auch irgendwie ja wütend und traurig, weil ja viele beschäftigen sich da halt gar nicht mit. Und ja, das ist irgendwie schlimm, dass es dann halt irgendwie so abgestempelt wird so. Andrea, ich finde deine Arbeit total cool, was du da machst. Wahrscheinlich bist du auch für jede Spende dankbar, die vielleicht jetzt ein Hörer spenden möchte und euch unterstützen möchte. Wie kann der oder die das tun?
Ja, natürlich. Da freuen wir uns immer drüber. Und wir finden ja immer, haben ja immer gute Ideen, so ne, wie dieses von der Beerdigung, wo ich erzählt habe, das Geld fand ich auch gut angelegt in diesem Song. Oder anderen Sachen natürlich, die dann direkt auch den Familien zugutekommen. Das kann man über Psychiatrie in Bewegung, also www.psychiatrie-in-bewegung.de. Und da sind auch unsere Kontodaten drauf für Spenden. Und ja, da freuen wir uns natürlich immer sehr.
Und wenn man bei euch mitwirken will, kann man das wahrscheinlich auch.
Ja, engagierte Leute sind natürlich immer herzlich willkommen.
Andrea, wie schon gesagt, ich finde deine Arbeit total cool, dass du dich da halt so engagierst in dieser ganzen Geschichte. Ich drücke dir ganz fest die Daumen oder beziehungsweise auch deinen Teams und deinen ehrenamtlichen Mitarbeitern und so weiter, dass ihr weiterhin, ja, für diese gute Sache kämpft.
Ja, danke, danke.
Zum Abschluss habe ich noch 10 Fragen an dich. Ich weiß gar nicht, warum ich 10 rausgesucht habe. Ich weiß gar nicht, ich hätte auch 7 machen können, aber ich habe da einfach 10 Fragen. Und die würde ich dir gerne noch stellen zum Ende. Bereit?
Ja.
Gut. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss?
Ja.
Magst du drüber reden?
Ja, das war in England. Da war ich mit einer Freundin auf Fahrradtour unterwegs, zelten. Und das war ein netter Engländer.
Ja. Wovor hast du am meisten Angst?
Also am meisten Angst würde ich sagen, wenn hätte ich das meinen Kindern mal, was passiert oder dass es ihnen nicht gut geht.
Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist?
Naja, also ganz oben steht, dass ich ganz viele Filme noch machen will und dass ich hoffe, dass ich so viel Zeit habe, noch alle zu machen, die ich machen will.
Ich drücke die Daumen. Wenn du einen Tag in deinem Leben wiederholen könntest, welcher wäre es und warum?
Also es gab viele schöne, schöne Tage in meinem Leben. Weiß nicht, als ich meine Auszeichnung bekommen habe, meine erste Auszeichnung vielleicht, das war toll. Die habe ich von der Akademie der Künste in Berlin bekommen für ein Hörstück. Toilettentöne in Berlin. Da war ich mit einer Kollegin in Berliner Toiletten unterwegs und habe Toilettenfrauen und Männer interviewt. Und es war richtig toll. Also das erste Mal so einen Preis bekommen für so eine Arbeit. Ja, das würde ich gerne wiederholen.
Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Also ich habe mal irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das war, da hatte irgendjemand mal drüber geschrieben, wie kann es sein, dass eine Toilettenfrau im Stadion bei einem großen Fußballverein für ganz, ganz schmales Geld arbeiten gehen muss, um diese Toiletten von diesen Fußballfans sauber zu halten. Und ein paar Meter weiter unten auf dem Feld stehen Fußballer, die für 90 Minuten Millionen verdienen. Und das fand ich irgendwie so zum Nachdenken, wo ich dann gedacht habe, so ja, diese Klofrau oder auch Klo-Männer, die müssen im Endeffekt diesen Dreck da wegmachen und das ist mit Sicherheit nicht schön. Und diese Fußballer da unten, die verdienen Millionen und wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Also schon krass. Also klingt sehr interessant, was du da gemacht hast.
Ja, ist ein total tolles Thema. Vor allem hatten wir eine der Toilettenfrauen dabei und das war so ein schöner Moment, als sie auf der Bühne war und so viel Applaus bekommen hat. So, das fand ich so echt ganz speziell. Also das war toll.
Das glaube ich. Was ist deine größte Schwäche?
Ich würde sagen, dass ich manchmal Dinge zu sehr aufschiebe, wie die Steuers, kennt vielleicht viele, oder anderen nervigen Papierkram. Das ist überhaupt nicht meins. Ich bin gerne in der Praxis, ich bin gern draußen, ich bin gern an der Kamera. Aber sowas schiebe ich manchmal zu lange auf und das ärgert mich dann. Und dann ärgere ich mich darüber, dass ich mich darüber ärgere. Und dann ärgere ich mich darüber, dass ich das nicht schon längst erledigt habe. So. Aber das ist halt eine Sache von Prioritäten. Aber ich würde sagen, das ist schon eine Schwäche.
Was begeistert dich an dem Ort, in dem du lebst, in dem Fall Bad Segeberg?
Die Nähe zu meinen Eltern, würde ich sagen, und zu meiner Schwester. Und die Nähe zur Ostsee vielleicht.
Würde ich gerade sagen, zur Ostsee ist ja auch nicht mehr weit, ne? Du bist Königin von Deutschland. Was würdest du sofort verändern?
Das System, das Bildungssystem.
Wer ist dein Vorbild?
Ein richtiges Vorbild habe ich nicht. Ich fand früher die Arbeit von Elisabeth Kübler-Ross toll. Die hat ja Interviews mit Sterbenden gemacht. Vor der habe ich ganz tollen Respekt gehabt.
Was war deine spontanste Aktion?
Wahrscheinlich eine spontane Reise, würde ich sagen.
Einfach ins Auto setzen und losfahren.
Ja, zum Beispiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal in meiner letzten Drehreise ganz spontan entschieden in der letzten Woche, dass ich mit dem Wohnmobil losfahre nach Bayern und Österreich. Das fand ich sehr spontan, von heute auf morgen ein Wohnmobil zu mieten, was ich noch nie gemacht habe. Und das war irgendwie auch cool gewesen. Und ja, sowas würde ich sagen.
Klingt spannend. Ich liebe Zitate und ich finde es immer toll, wenn meine Gäste mir ihre Zitate schicken. Hast du ein Lieblingszitat?
Ja, das ist das treibt mich auch sehr bei meiner Arbeit an und das ist auch mit bei unserem Logo oder so endet auch jeder Film mit dem Zitat, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann, von Picabia. Das finde ich super, weil, das habe ich ja vorhin gesagt, ich finde die Arbeit auch oft sehr anstrengend und mühsam. Also mühsam vor allem, ne? Also nicht meine Filmarbeit anstrengend, sondern diese Anti-Stigma-Arbeit, diese Aufklärungsarbeit, weil ich immer denke, wir müssen eigentlich schon ganz woanders sein. Und das ist immer so, ja, man erreicht ja immer nur die man gerade erreicht, so. Und dass es auch Menschen gibt, die sagen, das bringt alles gar nichts zum Beispiel. Und ich denke schon, und wie gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das zeigt es eigentlich auch immer wieder, dass Menschen doch, dass die Arbeit Sinn macht. So, und das unterstreicht so die Sinnhaftigkeit, finde ich, von allen Menschen, die in dem Bereich arbeiten.
Ja, finde ich auch. Es gibt ganz tolle Projekte. Deins ist toll und es gibt ganz, ganz viele da draußen, die super toll sind. Und es ist auch ganz wichtig, dass immer mehr neue Projekte entstehen. Und ich denke, jedes Projekt geht irgendwo in so eine Nische rein, wo sich irgendwo jeder wiederfinden kann, wenn er das denn möchte. Andrea, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich fand es total schön, mit dir zu sprechen und wünsche dir weiterhin, wie schon gesagt, ganz, ganz viel Erfolg mit dem, was du da machst und verliere nicht den Mut.
Nein, herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte. Super Podcast, hat mir auch viel Freude bereitet und alles Gute an alle.
Vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.